Breitband Topic.
Künstliche Intelligenz, die durch Machine Learning dem Menschen zu Diensten ist. Diese Konzepte klangen vor einigen Jahren noch nach Science Fiction. Heute sind sie für uns einfach Alltag. Spracherkennung, Navigation, Online-Suche und Empfehlungen, all das sind Anwendungen, die zum großen Teil auf sogenannten selbstlernenden Systemen beruhen. Und dahinter stecken einfach Datenbanken, viel Mathematik und noch mehr Rechenleistung.
Das alles hat nicht viel mit dem Menschsein zu tun. Wie aber steht es um die ureigene Bastion des Menschlichen, um die Kreativität? Was ist mit Kunst, Literatur, Musik? Lässt sich die künstlich von Maschinen erzeugen? Und vor allem, was kommt dabei heraus? Christian Conradi hat sich angeschaut, wie kreativ Computer heute schon sind.
Schwer zu glauben, aber diese Musik stammt von einer Maschine. Emmy heißt die digitale Komponistin. Die Abkürzung steht für Experiments in Musical Intelligence, ein Beispiel für künstliche Kreativität. Ins Leben gerufen vom amerikanischen Musiker David Cope.
Es ist so entstanden, dass er selber beim Komponieren einen Writer's Block hatte.
Das ist Detlef Diedrichsen. Er leitet im Berliner Haus der Kulturen der Welt den Bereich Musik und hat die Arbeit von David Cope kuratiert.
Er hatte den Auftrag, eine Oper zu schreiben und es fiel ihm nichts ein und er war ganz verzweifelt und hat sich dann daran gesetzt, vielleicht könnt ihr mir eine Software dabei helfen.
Aus dieser Not heraus entstand eine virtuelle Komponistenpersönlichkeit, die Musik im Stil von Chopin komponieren kann. Cope hat die Software so lange mit Originalnoten gefüttert, bis die Essenz von Chopin in Code gegossen war.
Dann ist er eben auch bis zu einem Punkt gekommen, wo also auch Fachleute, also in diesem Fall Chopin-Kenner, selber Musiker, Komponisten etc., bei solchen Blindtests zu 50% falsch liegen.
So nahe liegen Original und digitale Kopie beieinander. Um die Ehre der Experten zu retten, Emmy kann zwar Noten im Stil von Chopin schreiben, aber nicht spielen. Das macht noch immer der Mensch, unverwechselbar echt, so ausdrucksvoll, so emotional. Das kann kein Computer. Oder? Der Netzgigant Google will den Gegenbeweis liefern. Mit seinem Projekt Make Music and Art Using Machine Learning. Hier macht der Computer die Musik, von der Komposition bis zur Performance. In der neuesten Entwicklungsstufe wurden Tastenanschlag und Ausdruck perfektioniert. Und so klingt das Ergebnis. Maschinelle oder künstliche Kreativität, das ist keine Science Fiction mehr. Das zeigt auch der Predictive Artbot, ein Twitter-Account, hinter dem ein rein virtueller Konzeptkünstler steckt. Ein Computerprogramm. Es entwirft auf Grundlage aktueller Diskurse im Netz Konzepte für künstlerische Projekte, die Menschen realisieren sollen. Die kreative Leistung kommt von der Maschine. Der Künstler aus Fleisch und Blut wird zum Arbeiter degradiert. Das wirft Fragen auf. Philosophin und Kuratorin Inke Arns.
In der Tat, es findet eine Veränderung statt. Die Werkzeuge sind nicht mehr nur passive Objekte und Werkzeuge, die von einem Menschen benutzt werden, sondern sie werden auf einmal selbst aktiv. Und da stellt sich eben auf eine neue Art und Weise die Frage nach der Agency. Danach, wer handelt hier eigentlich? Sind es wirklich nur wir oder sind da auch andere Faktoren am Werk, andere Agenten oder andere Akteure am Werk? Und das ist, glaube ich, eben auch der Reiz, mit so Systemen zu arbeiten, dass da eventuell auch Dinge entstehen, an die der Künstler vielleicht gar nicht gedacht hat.
Und außerhalb der Kunst? Da werkeln die künstlichen Akteure ebenfalls. Mehr als die Hälfte des Datenverkehrs im Netz stammt von Maschinen. Das zeigt der aktuelle Jahresbericht des Sicherheitsunternehmens Encapsula. Demnach lag der Bot-Traffic im vergangenen Jahr bei 51,8%. Der Chiphersteller Intel geht davon aus, dass bis zum Jahr 2020 über 200 Milliarden smarte Geräte mit dem Netz verbunden sind. Vom T-Shirt bis zum Hundehalsband. Alles soll miteinander kommunizieren, ohne dass wir Menschen es überhaupt mitbekommen. Der US-amerikanische Dichter Kenneth Goldsmith bezeichnet das als eine neue Form von Poesie. Von Maschinen für Maschinen.
Thereby bypassing the human altogether. Machines writing poetry for other machines.
Maschinen kommunizieren mit Maschinen. Für den US-amerikanischen Autor Kenneth Goldsmith ist das also eine neue Form von Poesie. Eine Poesie eben für Maschinen. Aber auch die Dichtkunst und das Schreiben von Menschen für Menschen muss sich dem Digitalen anpassen, meint Goldsmith. Das Digitale erfordert eine radikale Änderung in seinem Schreib- und Leseverhalten. So zumindest seine These. Und das haben wir uns von ihm erklären lassen. Slow Motion von Blumen hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir gerade über unkreatives Schreiben sprechen. Uncreative Writing nennt der Autor Kenneth Goldsmith den angemessenen Umgang mit Sprache im Digitalzeitalter. Uncreative Writing heißt auch sein Buch, das in dieser Woche in Deutschland erschienen ist, und wir haben mit ihm über seinen Ansatz gesprochen.
In diesem Buch schreibt er, es geht jetzt nicht mehr darum, neue Texte zu verfassen, sondern etwas Neues zu schaffen, indem man kreativ mit dem bereits Vorhandenen umgeht. Die erste Frage war deshalb, warum nennen Sie das unkreativ? Ist es nicht auch kreativ, Dinge neu miteinander zu mischen?
Man geht im Bereich der Kreativität immer wieder von Originalideen, von Eigenerfindung aus. Ich hinterfrage diese Auffassung von Erfundenem. Ich glaube, dass sehr wenig dabei ist, was tatsächlich original selbst ausgedacht worden ist, sondern dass viel mehr bereits existierende Gedanken neu kombiniert werden. Bereits existierende Ideen und Literatur, die durch ein Individuum neu zu etwas zusammengesetzt werden, das dann tatsächlich etwas Neues ist. Ich denke, es ist an der Zeit, das zuzugeben.
Aber warum nennen Sie das unkreativ? Ist es nicht auch kreativ, Dinge neu miteinander zu mischen?
Wissen Sie, das ist interessant. Wir haben eine akademische Industrie in den USA, die kreatives Schreiben genannt wird, wo sie einem beibringen, ich zitiere, vollkommen originell zu sein. Der Titel meines Buches reagiert sozusagen auf die kulturellen und akademischen Zustände in den USA. Zustände, von denen ich nicht glaube, dass sie in deutschen Universitäten allzu häufig auftreten.
Sie sagen, durch die Digitalisierung müssen wir einen neuen Ansatz finden, Literatur zu produzieren, zu schreiben und zu lesen. Warum brauchen wir neue Wege?
Meiner Ansicht nach hat die Technologie das beides wesentlich verändert. Wir lesen nicht mehr so, wie wir das früher getan haben. Und wir schreiben auch nicht mehr auf die gleiche Art und Weise. Ich glaube, die Technologie und unser Verhältnis zu ihr verändern die Art und Weise, in der wir Literatur erschaffen und konsumieren.
Wie prägen die Funktionsweisen neuer Technologien und das Internet die Verfertigung von Literatur? Wie verändern sie Literatur?
Das ist ganz einfach, radikal einfach. Das Bewusstsein, dass man das ganze Internet einfach kopieren und einfügen kann, verändert den Job des Autors ziemlich stark. Früher saßen wir einfach nur mit unseren eigenen Gedanken und einem Stück Papier da. Die Tatsache, dass Sprache im digitalen Zeitalter sozusagen flüssig geworden ist, verändert die Produktion und den Konsum von Literatur.
Sie sprechen von einer literarischen Revolution. Warum nennen Sie das Revolution?
Ich glaube nicht, dass wir in unserer Lebenszeit jemals so eine große Veränderung erlebt haben, die wirklich paradigmatisch ist und die mich an die Veränderung vor 150 Jahren erinnert, als die Malerei auf die Fotografie stieß. Damals erfolgten Herausforderungen und Veränderungen auf diesem Gebiet, die durchaus damit vergleichbar sind, wie das Internet heutzutage die Literatur verändert.
Würden Sie sagen, dass es heute mehr um den Prozess geht als um den Autor?
Ich denke, dass beides untrennbar ist. Mich interessieren auch die materiellen Auswirkungen der Technologie auf die Produktion von Literatur. Für mich sind das untrennbare Prozesse.
Angesichts der Riesenmenge an geschriebenem und aufgenommenem Material, ist es dann nicht mehr nötig, Originalinhalte zu erstellen?
Das ist ja keine Vorgabe. Ich denke, Menschen werden auch weiterhin eigene Originalliteratur verfassen. Ich glaube nur, dass es eine andere Produktionsform ist. Es scheint ja keinen Mangel an neuen Werken zu geben. Manchmal frage ich mich, warum ein Autor nicht mehr so arbeiten kann wie ein DJ. Der DJ spielt ja kein Instrument, sondern verwendet Samples und kombiniert sie auf seinem Laptop. Manche machen das gut und originell und manche machen es ziemlich miserabel. Niemand würde in Frage stellen, dass ein großartiger DJ nicht auch ein Künstler ist. Irgendwie wünsche ich mir, dass diese Vorstellung auch auf die Literatur übertragen werden könnte.
DJ is not a great artist. Somehow I wish this idea could be applied to literature.
Würden Sie sagen, dass die Auswahl des Materials und es in einen neuen Kontext zu stellen, die neue Kunst ist?
Well, judging through other forms, it seems inevitable.
Wenn man sich an anderen Kunstformen orientiert, scheint das unvermeidlich. Wenn man die Musik nimmt, sieht man, dass das schon lange der Fall ist. Ebenso beim Film, wenn man die visuelle Kunst nimmt. Ebenfalls selbst, wenn man 100 Jahre zurückgeht und sich zum Beispiel Marcel Duchamps Kunst ansieht. Aber aus irgendeinem Grund war das bisher bei der Literatur noch nie der Fall. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass die Literatur sich diesen Entwicklungen anschließt. Ich sehe das als einen zeitgenössischen Umstand. Warum sollten wir in einer Atmosphäre der endlosen mechanischen Reproduzierbarkeit Literatur weiterhin genauso wie früher produzieren, als es diese Reproduzierbarkeit noch nicht gab? Literatur muss irgendwie einem anderen Standard entsprechen als Hip-Hop. Das erscheint mir lächerlich. Literature is held to a different standard than Hip-Hop is.
That strikes me as ridiculous. Aber woran liegt es, dass Leute sagen, das ist nicht dasselbe, dass es verschiedene Dinge sind?
Es gibt unterschiedliche Bereiche, aber sie arbeiten beide mit dem gleichen Quellenmaterial, was für viele Autoren eben auch digital ist. Die meisten Leute entwickeln ihre DJ-Sets und ihre geschriebenen Texte auf der gleichen Maschine. Und oft geraten diese Dinge durcheinander. Früher hat der DJ mit seinem Vinyl an einer bestimmten Maschine gearbeitet und der Autor mit der Schreibmaschine ebenfalls an einem eigenen Gerät. Heute passiert das alles am selben Apparat. Ich denke, wir sollten diese Hybridisierung aufgrund der materiellen Situation fördern.
Sehen Sie eine Verbindung zwischen dem Archivprojekt UboWeb und der Bricolage, die Sie in Ihrem Schreiben herstellen? Ist es eines Ihrer Ziele, mit UboWeb zukünftigen Generationen Material zur Verfügung zu stellen zur Wiederverwendung und Rekontextualisierung?
Ja, ich denke schon. Ich ermutige zum Missbrauch des Archivs. Man kann UboWeb als historisches Archiv nutzen, aber viele nutzen es auch als Quelle seltsamer und ungewöhnlicher Klänge. Sie können so zum Beispiel dadaistische Sounds in ihren Dancefloor-Remix einfügen. Für mich ist das alles das gleiche Projekt. Es fällt mir schwer, zwischen Schreiben und Archivieren zu unterscheiden. Im digitalen Zeitalter erscheint mir beides als dieselbe Handlung.
Aber warum macht die Gesellschaft diese Unterscheidung?
Es gibt Branchen, denen einiges daran liegt, die Dinge traditionell zu halten. Es gibt Auszeichnungen. Ich halte die Institutionen, die Preise verleihen, für ziemlich konservativ. Sie haben altmodische Vorstellungen von Literatur. Hollywood möchte immer Originalskripte für Filme haben und mein Vorschlag könnte es ziemlich schwierig machen, dass das so weitergeht. Es würde mich persönlich aber sehr glücklich machen.
Wie kann man die Situation ändern?
Ich denke, die Situation hat sich schon verändert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die verschiedenen Institutionen sich gezwungen sehen, diese Tatsache anzuerkennen und ihre Vorstellung von Literatur zu ändern. Ich glaube, dass die meisten Leute da draußen bereits diese Art von Arbeit machen, es vielleicht nur nicht zugeben. Jedes Mal, wenn jemand in einen Plagiatskandal gerät, denke ich mir, wie viel einfacher es gewesen wäre, wenn derjenige von Anfang an zugegeben hätte, dass er Teile des Buches nicht selber geschrieben hat. Dann hätte keiner ein Problem damit gehabt. Aber es ist dieses Vertuschen, das macht, dass man sich schlecht fühlt. Ich denke, es ist Zeit, Plagiate zu entkriminalisieren.
Tja. Klingt nach einer Maximalforderung des Autors Kenneth Goldsmith. Wir danken für dieses Gespräch.